Lieber Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns. Amen. Wir haben das gerade gesungen, was für ein Mensch, und dann haben wir gesungen, was für ein Gott, Jesus. Der Abgelehnte wird zum Versöhner, und wir haben als erstes Lied gesungen, wer seinem Ja der Liebe glaubt, wird Gottes Kind. Und dieses Ja der Liebe Gottes hat einen Namen, Jesus. Und es ist besonders tragisch, dass gerade in der jetzigen Zeit sowohl in der evangelischen wie auch in der katholischen Kirche sich befleißigt wird, klarzustellen, dass wir an einen und denselben Gott glauben. Ich muss ja heute vorsichtig sein, was ich sage, aber so viel ist klar. Ein Gott, der das als schlimmste Gotteslästerung ansieht und durch seinen Propheten verkündigen lässt, dass Jesus Mensch geworden ist und Gott ist, den wir anbeten, der das ablehnt, dieser Gott, das kann nicht derselbe sein, der diesen Menschen Jesus auf die Welt geschickt hat. Da gibt es einen gravierenden Unterschied. Und die Liebe Gottes gilt auch Muslimen. Und solange sie Jesus ablehnen, wird er nicht ihr Versöhner. Das ist mir ganz wichtig festzustellen. Das gilt für jeden Menschen. Ja, Jesus ist gekommen, um die Welt mit sich zu versöhnen, aber es gibt eine Voraussetzung, dass die Ablehnung aufhört. Und wir haben ja heute schon den letzten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias heißt Erscheinung, Erscheinung Gottes in der Welt durch Jesus. Und jetzt ist der Übergang in die Zeit der Passion. Jetzt fangen wir an, uns darauf vorzubereiten und uns besonders zu erinnern, warum Jesus in die Welt gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und dafür hat er sein Leben als Mensch gegeben. Und gleichzeitig ist er doch Gott. Und das dürfen wir nicht verneinen, das dürfen wir nicht kleinreden, um den sogenannten Dialog der Religionen zu führen. Ja, wir sollen im Gespräch bleiben mit den anderen, aber wir dürfen unseren Glauben und unsere Überzeugung nicht verraten dabei. Das erfordert zurzeit ganz schön viel Mut. Jetzt schauen wir uns mal an, was Johannes, der Apostel, dazu geschrieben hat. Und zunächst mal zum Evangelium des Johannes, das ja von ihm stammt. Man kann das allerdings im Text gar nicht direkt feststellen. Es ist aber einleuchtend, wenn man das Johannesevangelium ganz liest, dass der sich selbst als der Jünger, den Jesus lieb hatte, umschreibt. Das ist ein klarer Hinweis, dass Johannes das geschrieben hat. Dass Johannes der Autor sein muss, das ist klar, weil die anderen Apostel sind in diesem Evangelium immer mit Namen erwähnt. Und ein weiteres Argument ist auch die Tatsache, dass bereits die frühesten Schriftfunde von diesem Evangelium, dazu gehört der Papyrus 75, könnt ihr wieder vergessen, aber es war so Ende des 2. Jahrhunderts, dass diese Schriftfunde schon die Überschrift tragen, das ist das Evangelium des Johannes, des Apostels Johannes. Und auch die thematischen Parallelen in den Briefen von Johannes und der Offenbarung, wo Johannes ganz klar als Autor genannt ist, die zeigen, dass es hier eine Deckungsgleichheit gibt. Später verweist noch Irenäus, das ist der Schüler von Polycarp, auf Johannes als Apostel, auf diesen Johannes als Apostel, als Autor des Evangeliums. Und Polycarp, der muss es schließlich wissen, denn der war selber ein direkter Schüler von Johannes. Johannes ist der Autor des Johannesevangeliums. Hier ist nichts umstritten, wie es in manchen Kommentaren heißt. Und Johannes, sein Name ist Programm. Johannes bedeutet, Jahwe hat Gnade erwiesen. Es ist super, wie dieser Name zu seiner Botschaft passt. Wer Johannes oder Johann heißt, ich kenne ja zumindest einen gut, der sollte ab und zu mal dran denken, dass er einen wirklich tollen Namen hat. Ein Name, der an Gottes größtes Erlösungsprogramm erinnert. Und wenn man sich jetzt den Schreibstil dieses Evangeliums anguckt, dann ist es eher ein einfaches Griechisch. Und das passt auch zum Autor, denn der war Fischer am See Genezareth, ursprünglich. Aber Vorsicht, wenn Johannes einfache Sätze schreibt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass der Inhalt simpel wäre. Mich überrascht Johannes immer wieder mit seiner gewaltigen Sprache, obwohl sie einen ganz einfachen Satzbau hat. Einfach und doch sehr tiefsinnig. Und gerade der Anfang seines Evangeliums, der Anfang des ersten Kapitels, das ist richtig heftig. Das ist ein fast philosophischer Einstieg, von wegen einfacher Fischer. Hier lese ich den Schöpfungsbericht des Neuen Testaments oder besser gesagt den Schöpfungsbericht aus neutestamentlicher Perspektive, den Schöpfungsbericht aus Jesus Perspektive. Und der ist an theologischer Dichte kaum zu toppen. Das, was Johannes aufgeschrieben hat, da war ganz offenkundig der Heilige Geist am Werk. Johannes haut da so manchen Hammer raus in seinem Evangelium und einer dieser Sätze, der hat es in sich und der ist heute unser Predigttext. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Boah, habe ich gedacht, was für ein Satz. Das Wort ward Fleisch. Oder das Wort wurde Fleisch. Erklär das mal jemandem in der Fußgängerzone. Ja, oder deinem Metzger. Oder vielleicht deinem Arbeitskollegen. Es wäre ja wirklich super, wenn jemand von denen mal ernsthaft nach dem Sinn dieses Satzes fragen würde. Nicht so super wäre dann, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Also muss man unbedingt nachlesen und weiterlesen oder noch besser das ganze Evangelium von Johannes mal durchlesen, damit man versteht, was gemeint ist. Johannes ist ganz sicher nichts für Dummies. Es gibt ja so Bücher, ja alles Mögliche für Dummies, also Computer für Dummies zum Beispiel ist was, was ich gelegentlich mal bräuchte. Johannes fordert unser Denken heraus, aber vielmehr fordert Johannes unser Herz heraus. Und man spürt es Johannes in seinem Evangelium ab, wie begeistert er von Jesus ist. Immer wieder blitzt das bei ihm auf. Jesus hat ihn, Gott, im wahrsten Sinne des Wortes hören und sehen lassen. Andere Zeitgenossen waren ja überhaupt nicht von Jesus begeistert. Zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten, die witterten Konkurrenz. Schließlich waren sie die Bildungselite von damals. Aber damals wie heute heißt Elite erstmal gar nichts. Die Elite blickt nämlich nicht immer durch. Vor allem nicht, wenn sie zu viel von sich selbst hält. Und fehlender Durchblick wegen Voreingenommenheit ist ja noch einigermaßen therapierbar. Aber wenn stolze Uneinsichtigkeit dazukommt, dann ist so eine Kombination nur noch schwer zu knacken. Und leider fällt bei Intelligenzbolzen manchmal beides gerne zusammen. Damals war es so. Die geistlichen Verantwortungsträger lehnten ausgerechnet den ab, auf den sie eigentlich gehofft hatten. Ihren Retter, den Messias. Sie sehen ihn nicht und sie hören ihn nicht, wie sie es hätten tun können. Jesus wollte sie mit Gott versöhnen, aber das hatten sie lieber selbst in die Hand nehmen wollen. Und deswegen haben sie Jesus sehenden Auges und hörenden Ohres abgelehnt. Und Jesus will nicht, ich sage es nochmal, dass es bei dieser ablehnenden Haltung bleibt. Wer bei dieser Haltung bleibt, wird nicht mit Gott versöhnt werden können. Stolz und eingebildet haben sie, bis auf wenige Ausnahmen, trotz ihrem hohen Bildungsgrad, deutlich weniger begriffen als der Fischer Johannes aus Galiläa. Der hatte nämlich schnell verstanden, wer Jesus ist. Er hat nicht nur besser gelernt, er hat mehr geliebt. Und das geht auch an mich, wer mehr liebt, der lernt besser. Was für unglaublich intensive gemeinsame Jahre müssen das mit Jesus gewesen sein. Ich bin da echt ein bisschen neidisch, muss ich sagen. So eng mit Jesus zusammen. Wie gern wäre ich mal für einen Moment Johannes. Wie gern würde ich mal so einen Tag lang ganz unmittelbar mit Jesus zusammen sein. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es der mal so ein BU-Wochenende mit Jesus. Biblischer Unterricht mit Jesus, das wär's. Aber dann sage ich mir, das haben wir doch, ja, wir haben doch die Bibel. Ja, wir haben es in schriftlicher Form. Johannes und die Jünger hatten damals so ihre Fragen. Manche Fragen, die ich heute habe, hatten sie nicht, vielleicht zur Geschichte oder zu naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Aber dafür hatten sie wohl noch wichtigere Fragen, denke ich. Fragen, die nicht unbedingt vom Fortschritt und vom Bildungsstand der Menschheit abhängig sind. Und da muss ich immer wieder staunen über den Zeitpunkt, den Gott gesetzt hat, um Jesus in diese Welt zu bringen. Der war bestens gewählt. Heute, wenn heute Jesus kommen würde, dann müsste er erstmal Millionen belanglose Diskussionen über sich ergehen lassen, bis er mal zu Wort käme. Und ich finde es auch vom Inhalt des Evangeliums her gesehen genial, dass Gott sich nicht vorwiegend durch Intelligenz, sondern vor allen Dingen durch Vertrauen zugänglich macht. Aus seiner Sicht, da bin ich überzeugt, hat ein Professor mit 5 Doktortiteln die gleichen Chancen, ihn zu erkennen, wie ein Grundschüler. Und ein Schriftgelehrter damals war nicht besser dran wie ein Fischer. Das ist für mich Fairness, Fairness Gottes. Und die grundlegenden Antworten Jesu auf die zentralen Fragen der Menschheit sind bis heute für jeden verständlich, der ihm vertraut. Das ist wieder die Bedingung. Was für Fragen sind das? Wie kann ich herausfinden, ob und wer Gott wirklich ist? Wie kann die kaputtgegangene Verbindung zu Gott, dem Schöpfer, wieder in Ordnung gebracht werden? Was ist der richtige Sinn meines Lebens und wie kann ich ihn am besten erfüllen? Wie kann ich lernen, Gott und meine Mitmenschen zu lieben und das am besten in meinem Leben umsetzen? Johannes hat die Antworten Jesu aufgeschrieben, für uns, in seinem Evangelium. Da mögen 2000 Jahre dazwischen liegen, aber die Antworten sind so fundamental, dass die einfachen Worte und gleichzeitig großen Gedanken von jedem entdeckt werden sollten. Von jedem, der Gott nicht so sehen will, wie er sich das selber am liebsten vorstellt, sondern wer ihn so sehen will, wie er wirklich ist. Und dazu gehört es, den merkwürdigen Beginn von Johannes 1, Vers 14 zu begreifen. Und das Wort ward Fleisch. Was soll das? Ich kann ja schlecht Witze behalten, besonders wenn sie tierisch lang sind. Aber es gibt einen ganz tierisch kurzen. 2 Schweine unterhalten sich über ihre Zukunft. Sagt das eine zum anderen, ist doch eh wurscht, was aus uns wird. Wie gut, dass Gott uns so nicht sieht. Gott liebt uns und deshalb vergleicht er uns mit behüteten Schafen und nicht mit Schweinen. Und das gibt er uns in der Bibel schriftlich. Und deshalb ist Gottes Wort auch nicht wurscht. Es muss unbedingt erfasst werden, gehört werden, weil es um unsere Zukunft geht. Sein Wort nahm Gestalt an, die uns ihn verstehen lässt. Das Wort, das schöpferische, heilende und tröstende, rechtsprechende und liebespendende Wort wurde Mensch. Und dieser Mensch heißt Jesus. Kein anderer Name. Wer Jesus damals zugehört hat, der hat auch etwas gesehen. Jesus hat anschaulich geredet und hat ganz tolle Beispiele und Bilder aus dem Leben der Leute verwendet, die um ihn herum gelebt haben. Überhaupt, finde ich, ist die hebräische Sprache, auch die aramäische, ganz großes Kino. Viele Begriffe sind da wie Bilder. In einem Begriff steckt oft so ein ganzes Gemälde drin, eine ganze Umgebung, kann man sich da vorstellen. Gott ist ein Fels oder sein Wort ist ein Hammer oder er breitet schützend seine Flügel aus. Seine Wahrheit geht so weit, die Wolken ziehen. Das sind alles so typische hebräische Ausdrucksweisen. Bestens geeignete Sprache, um Gott in seiner Komplexität und Großartigkeit zu beschreiben. Und selbst ins Griechische übersetzt bleibt das Hebräische, diese bildreiche Sprache im Neuen Testament, immer wieder wie so eine Art Folie im Hintergrund sichtbar. Gottes Sprache ist bunt und nicht schwarz-weiß. Und das ist wie Farbe wie auf einem Foto. Die macht alles viel anschaulicher. Wenn Jesus redet, dann darf man von Gott mehr sehen. Und wer nicht durchblickte, wie die Jünger manchmal, und mir geht es auch gelegentlich so, der durfte nachhaken. Der durfte seine Fragen stellen. Und wenn Jesus dann redete, dann brannte sich das ins Gedächtnis. Die Leute waren ja damals im Auswendiglernen und Behalten ziemlich gut. Sowieso schon. Im Vergleich zu uns heute waren das echte Helden. Ich hatte schon früher Probleme beim Vierzeiler. Ja, also wenn ich zu Weihnachten Gedicht auswendig lernen wollte, da musste ich 6 Wochen vorher mit Üben anfangen. Aber damals haben die Leute behalten und wenn einer geredet hat wie Jesus, dann umso mehr. Und so blieb das, was Jesus redete, im Gedächtnis hängen. Das waren Worte, die böse Hintergedanken ans Licht gebracht haben. Wie damals, als er denen, die die Ehebrecherin steinigen wollten, sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder Worte vom verlorenen Sohn, der zurück zum Vater fand. Es waren Worte, die den verwesenden Lazarus aus dem Grab herausgeholt haben. Worte wie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es waren Worte, die am Kreuz feststellten, es ist vollbracht. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Das ist mit, das Wort wurde Fleisch gemeint. Ganz eindeutig. Und bei Jesus gingen dann Wort und Tat immer Hand in Hand. Wenn er von Gottes Nähe reden sollte und es auch getan hat, dann musste er das auch verkörpern. Und deswegen wohnte er unter uns. Jesus wohnte unter uns. Jesus wollte uns seinen Vater näher bringen. Und deshalb wollte er unter Menschen wohnen. Miteinander wohnen, das bedeutet immer da sein, sich besonders nahe sein. Zusammen wohnen bedeutete damals in Israel ein sehr enges Zusammensein. Da war manchmal die Familie in einem einzigen Raum. Sehr viel zusammen. An einem Tisch. Sie haben miteinander gearbeitet. Sie haben alles miteinander geteilt. Und sie haben immer miteinander über alles reden können. Und so genau hat es Jesus mit seinen Jüngern gelebt. Und dieses Miteinander Jesu mit seinen Jüngern war dann schon ein Hinweis darauf, wie Jesus sich das mit seiner Gemeinde vorgestellt hat. Das soll auch ein Zusammenwohnen sein, ein Miteinander und Jesus mittendrin. Das soll Gemeinde sein. Jesus wollte mitten unter Menschen über Gott, seinen himmlischen Vater, aufklären. Ihn wollte er uns zeigen. Und zwar so direkt und unmissverständlich wie nur irgend möglich. Und das hat er durch Wort und Tat verlustfrei getan. Er hat Gottes Liebe gezeigt, er hat Erkenntnis weitergegeben. Deshalb ist er Mensch geworden, das ist seine Bestimmung. Und ich finde, durch den bewussten Umzug von Jesus aus dem Himmel in eine irdische WG mit den Jüngern, Da hat sich Jesus alles andere als klein gemacht, sondern er hat ganz besonders Gottes Größe gezeigt. Gott blieb nicht unnahbar im Himmel. Gott ist nicht beschränkt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, so heißt es dann in dem Vers weiter. Jesus macht Gott für uns Menschen sichtbar. Indem man Jesus zuhört, sieht man paradoxerweise etwas. Das Wort, die Sprache, ist Gottes bevorzugtes Erkennungsmerkmal seiner Herrlichkeit. Aber wenn, dann ist es Wort mit Fleisch auf den Knochen, mit was dahinter. Die Worte sind frei von Täuschung und Lüge, sind Worte, die wahr sind. Ja, und das gibt es. Es gibt die Wahrheit. Wir wollen heute uns beibringen gegenseitig, dass jeder so seine Wahrheit hat, aber es gibt die Wahrheit als Übereinstimmung mit den Tatsachen, unabhängig davon, wie jemand diese Wahrheit für sich definiert oder sieht. So war es bei Jesus. Seine Worte sind Wahrheit und sie sind nicht beliebig deutbar. Worte von gewaltiger Kraft, die etwas geschaffen haben. Worte, die Menschen verändern können und sogar Tote erwecken. Wenn er spricht und es geschieht, dann sehen wir seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes so deutlich zu sehen, das war vor Jesus so nicht möglich. Als Sünder muss man beim Anblick der Herrlichkeit Gottes vor Scham im Boden versinken. Man würde zugrunde gehen, wenn man Gottes Herrlichkeit sehen würde, wie sie ist. Nicht einmal Mose konnte diese Herrlichkeit ertragen. Der musste sich in einer Felsspalte verstecken. Das müssen wir seit Jesus nicht mehr. Er schützt uns, indem er sich vor uns stellt und uns die Sünde nimmt, die uns die Herrlichkeit Gottes nicht aushalten lässt. Gottes Herrlichkeit leuchtet durch ihn auf, ohne dass wir vergehen müssen. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch das steht in diesem einen Satz. Bei Jesus ist man Gott so nahe, wie es seit dem Sündenfall nicht möglich war. Johannes hat ganz große Ohren gekriegt, als Jesus das mal unmissverständlich seinem Apostelkollegen Philippus erklärt hat. Dem sagte er: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist keine Gotteslästerung, sondern das ist das Größte, was Gott getan hat. Wer Gott durch Jesus als seinen Vater sieht, der sieht Gottes herrliche Vaterliebe. Dort, wo wir uns wie ein Kind in die Arme von ihm fallen lassen dürfen. Das dürfen wir. Und dass wir das dürfen, das ist Gnade. Und Gnade ist bei Gott nie so eine gönnerhafte juristische Geste, so nach dem Motto, naja, dann bin ich den Menschen halt mal gnädig, weil die kriegen es ja nicht auf die Reihe. Nein, seine Gnade ist immer Ausdruck von tiefer Liebe. Und deswegen will er auch denen gnädig sein, die ihn ablehnen. Aber er kann nur gnädig sein, wenn man diese Ablehnung aufgibt. Übrigens, Gnade kann immer nur der Stärkere dem Schwächeren gewähren. Es geht nur so rum, andersrum geht es nicht. Wir können Gott nicht gnädig sein. Das ist absurd. Ja, ein Straffälliger kann seinem Richter nicht gnädig sein. Das geht nicht. Und deswegen haben wir auch nichts mitzureden, wenn es um die Art und Weise unserer Rettung geht. Das ist eben heute das große Bemühen, dass man versucht irgendwie zu sagen, Leute, ihr kommt alle zu Gott in den Himmel, sucht euch euren Weg. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, gerettet zu werden. Nimm diese Religion oder die andere, Hauptsache du nimmst es ernst und verströmst irgendwie Liebe zu deinen Mitmenschen und dann ist es schon gut, dann wird dir Gott gnädig sein. So einfach ist es nicht. Gott hat den Weg der Versöhnung in Christus festgelegt. Wenn wir das ernst nehmen, dann gibt es keinen anderen und dann muss diese Botschaft und das Volk und dann dürfen wir nicht sagen, ist doch egal, so wie jetzt die Landessynode beschlossen hat, das Gespräch mit Muslimen darf nicht zum Ziel haben, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Das ist absurd, weil das ist unser Auftrag als Christen. Das dürfen wir uns nicht per Beschlüssen verbieten und nehmen lassen, auch wenn es schwerfällt, das heute so zu sagen. Wenn ich beim schweren Verkehrsunfall im Auto eingeklemmt bin, dann kann ich den Feuerwehrleuten auch nicht vorschreiben, mit was für einem Gerät sie arbeiten sollen und wie sie mich am besten da rausschneiden. Das wissen die schon. Die Profis sind sie in diesem Moment und ich bin hilflos. Und genau das ist unsere Situation als Mensch. Entweder ich vertraue diesen Feuerwehrleuten oder ich sterbe. Und genauso muss jeder, der vor dem Thronenurteil des letzten Gerichts gerettet werden will, Gottes Rettungsmaßnahme vertrauen und kann sich nicht eine eigene ausdenken. Ich finde das Beispiel zwar ein bisschen brutal, aber unsere Sünde ist wie so ein Blech, was im zusammengedrückten Auto uns einklemmt. Weil wir haben unser Leben ohne Gott an die Wand gefahren. Und da sind wir eingeklemmt von der Sünde. Und Jesus ist die Schere, die uns da rausschneidet. Wir können das nicht. Wir müssen raus aus diesem alten Leben und bei Gott neu einsteigen. Johannes hat das eigentlich alles in diesem einzigen Vers über Jesus in Johannes 1, Vers 14 zusammengefasst. Genau das, was Jesus hier tut. Jetzt weiß ich, wer Gott ist. So wird die kaputte Verbindung mit meinem Schöpfer wiederhergestellt, durch ihn. Durch ihn wird mein Leben zu dem werden, was Gott damit beabsichtigt hat. Und so lerne ich mein Leben lang Gott immer mehr zu lieben und meine Mitmenschen so, wie Jesus das vorgemacht hat. Johannes hat das ganz große Ganze gesehen. Gott versöhnt uns durch Jesus mit ihm selbst. Wer das ablehnt, bleibt selber schuld. Amen.